weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst du, indem du deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen dein Körper alle Proteine bauen kann. Das sympathische Berliner Startup Brain Effect hat nun ein perfekt abgestimmtes Aminosäurenprofil in ein praktisches Getränk gepackt. Also keine Pillen mehr, sondern einfach ein praktischer Drink für jeden Tag. Complete Aminos deckt den Bedarf aller essentiellen Aminosäuren ab, so wie die Weltgesundheitsorganisation es empfiehlt. Perfekt für alle, die zu wenig Protein über die normale Ernährung aufnehmen oder einen erhöhten Bedarf aufgrund intensiver sportlicher Betätigung haben. Complete Aminos ist der perfekte Begleiter für ein gutes Training. Auch Veganern empfehle ich die kompletten Aminosäuren bereits seit langer Zeit. Complete Aminos findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, eine perfekte Proteinversorgung war noch nie einfacher. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
Wir leben in einer Welt, in der die Mainstream-Medien ein einziges Propaganda-Instrument geworden sind. Dort ertönen transatlantische NATO-Fanfaren von früh bis spät. Dabei wird auch noch gelogen, bis sich die Balken biegen. Auch der Tod von Hunderttausenden von Menschen scheint hier keine Rolle mehr zu spielen, denn der Feind steht unumstößlich fest. Die Medien propagieren und das Volk applaudiert. Die Menschen, die dies bereits hinterschaut haben, legen ihre Hoffnung in andere Gesichter, Institutionen und Strukturen. Heute wollen wir einmal nachschauen, welche von diesen Hoffnungsträgern in Wirklichkeit auch eine ganz andere Agenda verfolgen. Mein Gast ist heute der Buchautor und Journalist Ernst Wolf. Hallo Ernst.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Und wir haben das letzte Mal vor 3 Jahren gesprochen. Seitdem ist unglaublich viel passiert. Es war schon viel passiert, das war während der C-Zeit. Ja, mittlerweile haben wir 2, ich sag mal, Kriege am Arsch, die befeuert werden ohne Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind Kriegspartei geworden. Jetzt ist es offiziell. Gerade wurde der deutsche Generalstab abgehört. Ne? Also ja. Wem es noch zweifelhaft war, dass wir Kriegspartei sind, der weiß es jetzt. Es wird auch aus allen Rohren sozusagen, ja, die Kriegstrommel läuft wieder wie quasi im Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Gleichzeitig haben wir den Konflikt natürlich, Konflikt kann man gar nicht sagen, den Genozid in Gaza. Ich will es auch mal direkt benennen und nicht schönreden.
Ja.
Das muss man auch mal klar einfach so sagen. Und auch da ist kein Ende in Sicht. Der Support steht. Und der kollektive arabische Raum traut sich nicht, dort einzugreifen, was ich auch verstehen kann. Ja, aber wir wollen uns heute unterhalten über, was ist eigentlich so etwas wie kontrollierte Opposition oder was steckt denn so, ne, an irgendeinen Hoffnungsstrohhalm muss man sich ja klammern in diesen Zeiten. Ne? Und das verstehe ich auch und das tue ich gewissermaßen auch selber. Ne? Ob es jetzt, ich werfe mal so ein paar Sachen in den Raum. Wenn CBDC kommt, dann haben wir wenigstens den Bitcoin. ja. bei deinem Thema zu sein. Das ist jetzt etwas, das haben wir in der Hand, da kann sich der Staat nicht einmischen. Elon Musk legt Twitter-Files. Ja? 80 CIA-Mitarbeiter zensieren die ganze Zeit denn, das, was aus Twitter rauskommt. Ja? Inklusive die Wahl damals mit Trump. Interessant. Ist er jetzt ein Guter? Ja? Ist er auf unserer Seite? Dann, in den Mainstream-Medien ist natürlich Putin der Puttler, aber auf der alternativen Seite ist er vielleicht auch der Friedensträger in irgendeiner Form. Ist er ein Hoffnungsträger? Was steckt da dahinter? Was will er eigentlich wirklich? Es gibt so viele Figuren heutzutage. Donald Trump, Tucker Carlson zum Beispiel.
Ja.
Ja? Ist er jetzt der Erhöhungsjournalist? Ja. Was steckt da vielleicht eine Agenda dahinter oder ist er wirklich echt? Wer ist eigentlich echt? Milei, die Bauernproteste. Da fallen mir so viele Dinge ein. Die AfD. Ja, über das möchte ich heute gerne mit dir sprechen und vielleicht möchtest du mal eröffnen, was ist denn für dich kontrollierte Opposition oder gibt es das? Ist das ein Randphänomen oder passiert das sehr, sehr häufig?
Na, ich denke, das ist eins der wichtigsten Phänomene unserer Zeit überhaupt. Weil wir müssen sehen, dass die Medien heute viel stärker konzentriert sind als früher. Also es gibt nur ganz wenige Leute, die wirklich wichtigen Medien in der Welt beherrschen. Die wichtigen Medien, das sind ja heute die sozialen Netzwerke. Und wenn wir uns da angucken, ob das YouTube ist, ob das Instagram ist, ob das TikTok ist oder auch die anderen Sachen wie LinkedIn und so weiter, die werden alle einschlägig von den Leuten im digital-finanziellen Komplex kontrolliert. Also YouTube gehört zu Google, dann haben wir Facebook, das gehört zu Meta, dann haben wir LinkedIn, das gehört zu Microsoft, dann haben wir Telegram. Telegram ist gegründet worden von einem der Young Global Leaders des WEF. Also die ganze öffentliche Meinung ist da in den Händen von ganz, ganz wenigen Leuten, die natürlich ihre eigene Agenda davor führen. Und die machen es auf eine relativ raffinierte Art und Weise. Die lassen nämlich ab und zu mal zu, dass irgendwelche kritischen Stimmen auftauchen. Die haben da alle sehr gut gelernt, und zwar der Vorreiter dieser ganzen Agenda, das ist niemand anders als Klaus Schwab gewesen, also der Gründer des World Economic Forum. Der hat das World Economic Forum ja 1971 gegründet. Und er hat ziemlich schnell begriffen, dass man kritische Stimmen mit ins Boot nehmen muss, um einmal diese kritischen Stimmen zum Schweigen zu bringen oder diese Leute, die dahinter stehen, zu manipulieren, indem man denen irgendwelche Geschenke macht. Also der hat im Jahre 73 angefangen, damals war der Putsch in Chile. Da hat er einen katholischen Geistlichen aus Brasilien auftreten lassen und der hat da ganz schwer gewettert gegen diesen Putsch. Aber das Ganze hat natürlich nicht dazu geführt, dass man in Chile irgendwie eine andere Politik betrieben hat, hat aber dazu geführt, dass Klaus Schwab und sein WEF so einen Touch bekommen haben von, die sind ja wenigstens kritisch, also die lassen ja nicht alles mit sich machen. Und daraus hat man offensichtlich gelernt und heute wissen wir ja, dass es also Geheimdienste in aller Welt gibt, die überall irgendwelche Bots da im Internet generieren und dass man da eigentlich niemandem mehr trauen kann. Das Schlimme ist, dass diese Entwicklung ja inzwischen so weit gegangen ist, dass wir es ja zum Beispiel mit diesen Deepfakes zu tun haben. Also man kann heute Videos erstellen, wo du oder ich dann auftreten, ohne dass wir das ja jemals selbst gemacht haben, wo unsere Stimme, unser Gesicht benutzt wird, unsere Bewegung, sodass andere Leute dann nicht mehr erkennen können, dass wir das gar nicht sind. Und auf diese Art und Weise sind wir alle im Grunde nichts anderes, als stecken wir ganz tief in der Falle dieses digital-finanziellen Komplexes. Und man muss immer sagen, wer steckt dahinter? Also wir leben in einer Zeit, in der es das größte und mächtigste Kartell aller Zeiten gibt. Und das sind auf der einen Seite die großen IT-Konzerne, die jetzt auch noch ein super Machtmittel haben, nämlich die künstliche Intelligenz. Und hinter diesen stehen als Finanziers die ganz großen Vermögensverwalter, das sind BlackRock und Vanguard an der Spitze. Und da, also dieses Kartell ist mächtiger als irgendetwas, das es jemals auf der Welt gegeben hat.
Ja, ist denn dieses Kartell, ich weiß, du sagst das schon seit Jahren, so wassermühlenartig sozusagen. Ja. Ja, und man könnte sich fast langweilen, aber es ist natürlich, wenn eine These da ist, wenn es faktisch da ist, dann kannst du auch nichts anderes mehr erzählen. Ne? Und man muss sich halt immer wieder dran erinnern. Und für mich ist in den letzten 3 Jahren auch immer klarer geworden, weil ich es immer selber dann auch weiter gesehen habe, wie sehr du damit recht hast. Ja, und du hast ja schon oft erklärt, wie sehr auch die großen Vermögensverwalter BlackRock, Vanguard, State Street und wie sie alle heißen, ineinander verschachtelt sind. Das heißt, ja, die sind selber nochmal Aktionäre bei sich selber und so weiter, und so fällt es dann gar nicht so auf. Das ist am Ende, das wäre jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber das ist am Ende so eine Art, dass es nur eine einzige Firma gibt auf der Welt.
Ja. Auf dem Weg sind wir ja im Moment. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel im Einzelhandel gibt es eigentlich nur noch Amazon. Die werden von Woche zu Woche mächtiger. Wir wissen, dass bei den sozialen Medien dieser Konzentrationsprozess so im Gang ist, dass inzwischen die großen sozialen Medien alle in den Händen von 5, 6 Leuten sind. Also alles das, was wir lesen, was wir hören oder irgendwie mitbekommen, ist natürlich vorher gefiltert. Und das müssen wir einfach wissen. Und das bedeutet natürlich, dass auch die ganzen kritischen Stimmen bei uns, dass man die also mit sehr viel Skepsis beobachten muss. Also das fängt an meinetwegen mit der AfD, wo man also mal genau gucken muss, wann ist die gegründet worden, wieso ist die plötzlich so hochgeschossen. Also interessant ist, dass die AfD ganz kurz nach ihrer Gründung, als sie, ich glaube es war in Thüringen, nicht mal 300 Mitglieder hatte, dass sie da plötzlich bei einer Wahl 16% bekommen hat. Also das ist in Deutschland vorher niemals passiert. Da muss man schon auf den Gedanken kommen, dass da irgendwelche Kräfte im Hintergrund sind. Das gilt aber auch für andere. Also da kann man im Moment angucken und sehen, wohin man will. In den USA geht es dabei vor allem um Trump, der immerhin 4 Jahre Präsident war, trotzdem noch ein großes Gefolge hat. Also die haben offensichtlich nicht gemerkt, dass er in den 4 Jahren also die Welt nicht besser gemacht hat, sondern genau das vorbereitet hat, was heute passiert. Also wenn wir zum Beispiel den Gaza-Konflikt angucken, da ist der Grund und Boden für das, was jetzt passiert, von Donald Trump mitgelegt worden. Also der hat die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und er hat damals die Golanhöhen, eigentlich syrisches Staatsgebiet, als israelisches Staatsgebiet anerkannt. Also auf diese Art und Weise hat er den Konflikt da ganz stark angefacht. Dann haben wir andere kritische Stimmen jetzt im Moment, wo man auch sehr, sehr vorsichtig sein muss. Also in den USA gerade, da ist Robert Kennedy Jr. jetzt als Kandidat fürs Präsidentenamt aufgetreten. Der war in der Gesundheitskrise plötzlich einer der großen Verfechter der Anti-Pharma-Front. Und der steigt jetzt in den Wahlkampf ein, ist aber einer der größten Verfechter des vermeintlichen Kampfes gegen den Klimawandel. Also wir werden da auf alle möglichen unglaublich raffinierten Arten und Weisen getäuscht und viele Leute fallen da eben drauf herein. Für mich ist es immer wieder wichtig und deswegen bestehe ich auch immer auf diesen digital-finanziellen Komplex, dass wir erkennen, dass die Regierungen in der Welt heute eigentlich keine Macht mehr haben. Wir haben gesehen, in der Gesundheitskrise sind 200 Regierungen auf der Welt im Gleichschritt marschiert. Und das kann nur bedeuten, dass diese Regierungen in Wirklichkeit nicht mehr ihre eigene Agenda bestimmen, sondern dass es im Hintergrund eine Kraft gibt, die wesentlich stärker ist als jede einzelne Regierung.
Bist jetzt so ein bisschen durchgeflogen. Ich würde gerne so ein bisschen auf die einzelnen Protagonisten mal so ein bisschen eingehen. Weiß nicht, was du dir raussuchen möchtest. AfD finde ich jetzt erstmal spannend. Du hast da schon so Andeutungen gemacht. Vielleicht da genau. ein paar Sätze dazu. Wie ist das? Du hast gesagt, wie kam das, dass es so schnell auf 17% gekommen ist? Weil das ist oft, wird halt oft nicht gesehen. Da können wir bei einigen Protagonisten reinschauen. Wo hat es denn angefangen? Wie sind die denn auf die Weltbühne gekommen? Wie war das denn zum Beispiel bei Klaus Schwab? Ich habe auch da ein Buch gelesen, der von 0 auf 100 sozusagen einfach mal eine Konferenz ins Leben gerufen hat, wo dann 400 unglaublich wichtige Leute erscheinen. Also wenn ich jetzt heute irgendwie einfach mal ein paar E-Mails rausjage, wenn ich die an die Sekretärin von allen möglichen großen Konzernen und Staatspräsidenten und weiß ich nicht was, dann kommt da keiner.
Ja, man muss gucken, wer da im Hintergrund war. Also ich habe ja dieses Buch über das WEF geschrieben und da habe ich das ja alles mal genau recherchiert. Also Klaus Schwab hatte diese Idee natürlich nicht alleine, sondern bei Klaus Schwab ist ganz interessant, dass er vorher an der Harvard-Universität gewesen ist, da dem Dekan als ein besonders raffinierter und schlitzohriger Typ aufgefallen ist, weil Klaus Schwab sein 2-jähriges Studium in einem Jahr da absolviert hat, offensichtlich auch ein ultra ehrgeiziger Mensch gewesen ist und vorher auch schon Bücher geschrieben hatte über neue Organisationsformen im Bereich des Managements. Und er ist natürlich interessant gewesen für die Amerikaner, die damals also so ein bisschen den Griff auf Europa verstärken wollten. Und seine Professoren, das waren damals Henry Kissinger und John Kenneth Galbraith, also 2 Leute aus der amerikanischen Elite. Und die haben dann wahrscheinlich gedacht, also der Mann ist für uns interessant. Und da gab es dann so eine Kongruenz der Interessen. Und Klaus Schwab hat das, was er gemacht hat, dann eben mit diesen Leuten im Hintergrund gemacht. Und diese Leute selber haben natürlich unglaublich große Finanzgeber im Hintergrund. Und deswegen konnte der da gleich durchstarten und bei seiner ersten Versammlung da 440 wirklich wichtige Leute da zusammenbringen. Also da ist immer irgendwas im Hintergrund. Entweder das Ganze ist also von Anfang an geplant oder es passiert irgendwas, wo die Geheimdienste dann denken, ach, da könnten wir uns vielleicht einklinken und da könnte das vielleicht für uns interessant werden. Also ich will nicht jedem jedem von diesen Strömungen unterstellen, dass sie von Anfang an irgendwie schlechte Absichten hatte. Aber man kann diese Organisation natürlich auch umdrehen in ihr Gegenteil. Also ein wunderbares Beispiel dafür ist Greenpeace, die heute nichts anderes sind als der rechte Arm von BlackRock. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel die Grünen, die ja in ihr absolutes Gegenteil verkehrt wurden. Also die uns ja noch vor 2,5 Jahren belogen haben und gesagt haben, keine Waffen in Kriegsgebiete, und heute die größten Kriegstreiber und Kriegshetzer sind. Also da arbeiten natürlich diese ganzen Geheimdienste und die ganzen großen Organisationen der Welt dran, diese Leute für sich zu instrumentalisieren.
Ja. Ja, die Grünen sind natürlich auch gewissermaßen ein Paradebeispiel. Kontrollierte Opposition, gibt es so einen Ausspruch von Wladimir Lenin. Ja. Er hat gesagt, der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, besteht darin, sie selbst zu führen.
Ja. Ja?
Counterintelligence, das ist etwas, was auch schon seit langer Zeit auch von amerikanischen Geheimdiensten, vom CIA, NSA praktiziert wird, dass man auch quasi, ne, oder beziehungsweise gibt es auch so etwas wie Farbenrevolution, haben wir in der Ukraine gesehen. Also wo man eine kleine Bewegung stärkt, bewaffnet, ausbildet, ja, und sie dahingegen pusht, dass sie, obwohl sie eigentlich irrelevant ist oder wirklich eine kleine Bewegung ist, die okay ist in einem demokratischen Rahmen, die dürfen sich dadurch äußern, also radikalisiert, absichtlich, wirklich mit Milliarden versorgt teilweise, und dann quasi versucht, so ein Event zu schaffen, wie jetzt eben den Maidan. Jetzt haben wir gerade Nawalny, der Tod, ja, von Nawalny gesehen, das nächste Thema. Ja. Ich wollte jetzt aber eigentlich, weil wir gerade beim WEF...
Nawalny gibt es ganz interessante Informationen, weil die Mutter von Nawalny hat sich ja da öffentlich geäußert und hat da also ganz gewaltig gewettert gegen die Frau von Nawalny, die ja merkwürdigerweise ganz wenige Stunden nach seinem Tod mit einem vorgefertigten Manuskript auf der Sicherheitskonferenz in München aufgetreten ist. Und die Mutter hat dann klar und deutlich gesagt, die beiden sind seit mehr als 2,5 Jahren schon getrennt, haben nichts miteinander zu tun, die Kinder reden nicht mehr mit einem Teil der Eltern. Also da wird uns etwas vorgemacht, was mit der Wirklichkeit so gut wie gar nichts zu tun hat.
Ja, Nawalny war in Yale. Ja, Yale, Skulls and Bones, das ist eine legendäre Universität, wo also wirklich eine Kaderschmiede, wow, übelster Sorte, würde ich sagen.
Ja.
Es wird gemunkelt, also er hat auf jeden Fall in seinem Stab, also sein erster Assistent sozusagen, wurde gefilmt und auch mit Audio gefilmt, wie er Deals mit dem MI6 gemacht hat, also der britische Geheimdienst. Er war also möglicherweise so eine Art Agent, vielleicht sogar so eine Art Doppelagent, ich weiß es nicht. Jedenfalls wird er halt benutzt als, ja, Tool sozusagen. Ja. Er wäre die Opposition. In Russland kennt den fast keiner.
Ja.
Geschweige denn hätte er irgendwelche Anhänger. Und nebenbei ist das einer der übelsten Nazis, die man sich nur vorstellen kann.
Ja.
Ja, da gibt es ganz normale Videos, wo er sagt, ja, also die Immigranten, damit sind Leute aus dem Kaukasus gemeint, die sollte man, das wären Kakerlaken, die sollte man abknallen. Also es gäbe nur ein Rezept, wegschießen.
Ja,
und das ist nur ein, so ein kleines Bonbon, das Video ist immer, ja, noch auf YouTube, kann man sich anschauen. Und so jemand wird uns im Westen wird einfach so eine, wie soll ich sagen, so eine Figur rausgemacht.
Ja, ja, die jetzt ikonisiert wird er hier im Westen im Moment, ja.
Ja, und jetzt soll er plötzlich vom bösen Puttler einfach ein, zwei Wochen vor der Wahl ermordet werden, am Tag bevor die Münchner Konferenz, Sicherheitskonferenz losgeht, wo dann zufällig seine Ex-Frau eingeladen ist, die dann versucht, sich mit in ihrem kalten Gesicht eine Träne rauszudrücken.
Das ist schon absurd alles, also.
Ein Kasperle-Theater ohne Gleichen. Wir waren eben beim WEF und da fällt mir sofort Milei ein.
Ja.
Milei ist der neue Präsident sozusagen von Argentinien, ein sicherheitsextrem schönes Land. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil davon gesehen, was aber seit Jahrzehnten wirklich runtergewirtschaftet wird. War mal eins der prosperierendsten Länder Südamerikas oder das prosperierendste Land und hat wirklich die Knute von IWF und was weiß ich, was schon richtig übelst gespürt. Und jetzt kommt jemand da daher und wird jetzt quasi gefeiert plötzlich, weil er im WEF eine Art... Naja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es wird so in den alternativen Medien wird es so dargestellt, als hätte er eine Rede gehalten, die irgendwie revolutionär wäre und hätte denen mal so richtig den Stinkefinger gezeigt. Wie siehst du das Ganze?
Ja, das Ganze ist ein absolut inszeniertes Theater. Also interessant ist ja, ich habe ja diese ganzen Reden da verfolgt. Also Klaus Schwab ist ja mit ihm auf die Bühne gegangen und hat ihn da in lobenden Worten da vorgestellt, ist aber dann gleich abgetreten. Also bei allen anderen Reden ist Klaus Schwab immer sitzen geblieben. Also er ist gleich, hat gleich den Saal verlassen, sodass man Klaus Schwabs Reaktion nicht sehen konnte. Und dann wurde nachher dann da dieses Märchen verbreitet, dass das eine Brandrede gewesen wäre, dass er da also praktisch die Agenda des WEF angeprangert hätte. Nichts davon ist wahr. Es ist alles abgesprochen gewesen. All diese Sachen sind inszeniert und vorbereitet. Und Herr Milei ist in keiner Weise irgendwie ein Freiheitskämpfer, sondern der hat sein Land als erstes, als sobald er Präsident wurde, weiter ausverkauft an den IWF. Also die finanzielle Hoheit hat er mit dem Tag seiner Machtübernahme an den IWF übergeben, den Internationalen Währungsfonds. Und die Finanzpolitik Argentiniens wird nicht in Buenos Aires gemacht, die wird in Washington gemacht. Interessant ist auch, dass er einen Finanzminister ernannt hat, der schon früher Finanzminister war unter einem seiner Vorgänger, den er immer gebrandmarkt hat als einen wirklich schrecklichen Sozialisten. Außerdem hat er vorher angekündigt, er werde die Zentralbank ja in die Luft jagen. Also die Zentralbank arbeitet im Moment unter Hochdruck an digitalem Zentralbankgeld. Also da wird die Agenda genau fortgesetzt, aber den Leuten wird Sand in die Augen gestreut. Und leider muss man sagen, sind viele alternative Medien voll darauf reingefallen und feiern den jetzt. Also Herr Milei wird jetzt demnächst auch hier in Berlin erscheinen und ist von der Hayek-Gesellschaft eingeladen worden als großer Hoffnungsträger. Also da kann man sehen, wie diese ganzen Soap-Opera-artigen Inszenierungen im Moment wirken.
Ja, dabei, ich meine, ich habe mir die Rede angeschaut. Ist das so eine Art Loblied auf den Kapitalismus?
Ja. Das ist natürlich auch ein schwachsinniges Loblied, weil er einfach nur die positiven Aspekte des Kapitalismus erwähnt hat und kein Wort darüber verloren hat, dass der Kapitalismus uns zwei Weltkriege beschert hat, dass er die größte soziale Ungleichheit in der Geschichte der Menschheit provoziert hat und dass der Kapitalismus dazu geführt hat, dass die Rüstungsindustrie völlig außer Kontrolle geraten ist.
Ja, er stellt es so dar, der Sozialismus bremst das Wachstum, der Kapitalismus, überall wo Kapitalismus ist, gibt es Wachstum und da prosperieren die Gesellschaften. Ne? Er tritt halt auf mit dieser Motorsäge und mit so einer Art Elvis-Frisur als so ein bisschen so ein cooler Typ und nennt sich ein Libertärer. Ja? Ja. Und da sagen jetzt auch einige auch im alternativen Sektor, die sagen, na, das ist jetzt, der fällt halt nicht in die Kategorie von links und rechts oder so, der ist ein Libertärer, das ist anders, das muss man erstmal verstehen, das ist eine ganz andere Geschichte, der will also weniger Staat sozusagen haben. Und das muss man sich jetzt erstmal anschauen, da ist die Hoffnung, dass das mehr Freiheit sozusagen bringt.
Ja, nee, das ist insgesamt ist das einfach die neue Ausrichtung gerade vom WEF. Also das WEF hat ja immer proklamiert, wir sind für die öffentlich-private Partnerschaft und die öffentliche Seite wird jetzt zurückgedrängt, weil die Staaten inzwischen von den Privatkonzernen übernommen worden sind. Und was Herr Milei predigt, ist nichts anderes, als dass man denen also alle Macht in die Hände gibt. Wenn man nämlich heute den Markt radikalisiert und sagt, also die Marktkräfte sollen ungebremst arbeiten, dann gibt man also den großen Kartellen natürlich einen Freibrief. Das bedeutet natürlich also, dass die IT-Konzerne und die großen Vermögensverwalter in Zukunft machen können, was sie wollen. Interessant ist, dass der Mittelstand dabei überhaupt nie erwähnt wird. Also es ist ja auch nie ein Mittelständler irgendwann mal beim WEF aufgetaucht. Das sind ja nur die Großkonzerne, die ihre Vertreter da hinschicken. Und der Mittelstand im Moment in Argentinien, der geht vor die Hunde. Interessant ist auch, dass einige Leute jetzt so im Internet so lobende Beiträge über die ersten Erfolge von Herrn Milei gepostet haben, dass die aber nicht dabei geschrieben haben, dass alleine die Armutsquote zwischen Dezember und Januar in Argentinien um 8% in die Höhe geschossen ist. Also alles, was der macht, findet statt auf Kosten der armen Leute in Argentinien und auf Kosten des Mittelstandes in Argentinien.
Ja, ich habe vor kurzem noch ein paar Argentinier getroffen und die waren so auch noch gar nicht, das war denen auch noch nicht klar, was da jetzt auf sie zukommt. Ne? Die sagten, ja, vielleicht ist es ja auch gut. Und so ich so, naja, ich habe da so meine Zweifel. Also, das heißt, selbst als Argentinier, also das sind jetzt nicht politisch gebildete Menschen, aber selbst als Argentinier kauft man die Story.
Ja, das Schlimme ist ja, dass Herr Milei da tatsächlich also gerade bei den armen Argentiniern einen unglaublichen Erfolg gehabt hat. Und das ist natürlich also auch nicht so von der Hand zu weisen, dass in einem Land, wo also wirklich Hunger herrscht, wo die Leute wirklich unter unsäglichen Bedingungen leben, dass die nach jedem Strohhalm greifen. Und da sehen wir auch wieder die Macht der Medien. Also der ist natürlich von den sozialen Plattformen da unheimlich gehypt worden und viele Leute, die da einfach keinen Durchblick haben, sind darauf abgefahren. Aber im Moment sehen wir eine Gegenbewegung. Also es gibt da Streiks überall, es gibt da Proteste. Und es ist ja kein Zufall, dass Herr Milei als eine seiner ersten Notverordnungen einführen wollte, dass alle Versammlungen in den Straßen ab 3 Personen bei der Geheimpolizei angemeldet werden müssen. Also ich meine, alleine so eine Notverordnung, die er da eingereicht hat, müsste jedem normal denkenden Menschen sagen, der hat mit Demokratie also absolut gar nichts am Hut.
Du hast gerade gesagt, die Menschen, denen es schlecht geht, die greifen nach einem Strohhalm. So ganz so in Deutschland ist es ja noch nicht. In Deutschland geht es ja meiner Meinung nach noch zu gut. Also ich meine, ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen sehr, sehr gut geht, aber dafür, dass etwas passiert, in dem Sinne, dass mal irgendwie wirklich ein Aufstand entsteht, scheint es den Leuten immer noch zu gut zu gehen. Nichtsdestotrotz, Strohhalm bringt mich jetzt zur AfD, habe ich eben schon nachgefragt. Skizziere doch mal so ein bisschen, wie die AfD entstanden ist und wie sie jetzt so schnell an die Macht gekommen ist. Natürlich gibt es Unzufriedenheit und die drückt sich dann irgendwo darin aus. Nur die Frage ist, sagen wir mal, sie wird jetzt nicht verboten und sie würde einen fulminanten Sieg, von mir aus eine absolute Mehrheit, fantasieren wir jetzt einfach mal, davon tragen, würde sich etwas ändern?
Nein, da würde sich gar nichts ändern. Also das parlamentarische System würde so weitergehen. Und man kann sich ja nur mal die Positionen der AfD ansehen. Also die AfD ist für die NATO, also da wird auch nichts passieren. Also wir werden dann weiter Mitglied dieses aggressiven Bündnisses bleiben. Interessant ist, dass die AfD im Israel-Konflikt auch sofort die Seite Israels ergriffen hat. Also Frau Weidel hat sich ja dazu verstiegen, eines der schlimmsten Interviews überhaupt zu geben, wo sie gesagt haben, also wir dürfen überhaupt keinen einzigen Flüchtling aus dem Gazastreifen aufnehmen. Also wenn jemand aufgenommen werden müsste, dann sind das in meinen Augen also die armen Opfer da im Gazastreifen. Also das fand ich so unglaublich. Aber die AfD ist eben mal entstanden und da weiß ich jetzt nicht, wer dahinter gestanden hat. Also es war damals Herr Lucke, der das gemacht hat. Ich vermute, dass Herr Lucke einfach nur ein Libertärer gewesen ist, der damals gedacht hat, jetzt ist es Zeit, also eine libertäre Partei zu gründen. Dem ist aber das Heft ganz schnell aus der Hand genommen worden. Dann ist ja Frauke Petry gekommen und die ist ja dann auch sehr schnell abgelöst worden durch Alice Weidel und Herrn Gauland. Und interessanterweise ist Alice Weidel eine Bankerin von Goldman Sachs und der Hauptaktionär von Goldman Sachs ist natürlich niemand anders als BlackRock. Also die kommt aus der gleichen Riege, aus der die Leute kommen, die zum Beispiel Herrn Habeck beraten. Also Herr Habeck hat eine parlamentarische Staatssekretärin, die auch von BlackRock kommt und vorher 20 Jahre in der City of London gearbeitet hat. Also da sieht man, wie diese Krake im Hintergrund also die Fäden zieht. Und all das, was uns hier vorgespielt wird, das ist nichts anderes als ein riesiges inszeniertes Theater. Und es gibt im Moment so 2 Sachen, wo man die Leute immer wirklich dran erkennen kann. Also das eine ist wirklich die Haltung zu Israel, weil das ist so das Glaubensbekenntnis, was die dann alle unbedingt ablegen müssen. Und das zweite ist die Haltung zur NATO. Also wer hier also wirklich gegen die NATO auftritt, der hat so gut wie gar keine Chance, irgendwie in die Regierung zu kommen. Oder nur unter der Bedingung, dass er dann tatsächlich, sobald er wieder ins Parlament einrückt, da ganz große Kompromisse einzugehen bereit ist. Und da muss ich sagen, da fällt für mich auch das Bündnis Sarah Wagenknecht darunter. Weil da steht ja im Hintergrund Herr Lafontaine und wir wissen ja, dass Herr Lafontaine diese ganze Agenda als SPD-Finanzminister mal mitgemacht hat. Also der hat die ganze Finanzialisierung in Deutschland über die Finanzmarktgesetze mit vorangetrieben.
Ja, wow. Ich greife nochmal ein paar Sachen raus, die du gerade angesprochen hast. Habeck, das ist ein sehr, sehr, sehr interessanter Punkt. Er hat ja verschiedene Staatssekretäre und eine, wie gesagt, die kommt aus der City of London, BlackRock. Das ist ja schon, und da gibt es sicherlich noch viele andere Beispiele, aber das ist ja schon wirklich faszinierend, wie man eine Figur, diesen Kinderbuchautor, der aber noch von diesem sogenannten Kabinett einer der wenigen ist, dem ich noch so eine Art Menschlichkeit zuschreiben würde, der dort hingestellt wird quasi als, ich sag jetzt mal, als Gutmensch, Klima und so weiter. Ne? Das ist ja, hier werden ja Ideen sozusagen in die Gesellschaft eingetragen, die ja erstmal gut klingen. Ne? Natürlich sind wir, du und ich, wir sind sicherlich, können wir uns, glaube ich, einigen, ohne dich vorher gefragt zu haben, wir sind pro Natur, oder?
Klar. Ja.
Wir wollen nicht die Erde zerstören. Und das ist natürlich etwas, wo man gerade eine junge Generation natürlich mitnehmen kann. Ne? Und ja. Jetzt wird diese Generation plötzlich radikalisiert mit Ideen von Menschen, also von wirklich letzten Endes Großkonzernen, BlackRock und so weiter, die ja gar nicht wirklich ein Interesse daran haben, die Natur zu schützen. Also das kann mir keiner erzählen, sondern es wird instrumentalisiert, um auch die Gesellschaft einfach zu schwächen, zu atomisieren, zu zerschlagen. Ja. Dazu gehört der ganze Gender-Wahnsinn. Das ist ja auch etwas, was von oben kommt. Das kommt ja nicht von unten. Das sind ja nicht ein paar, ich sage mal, Transen, die um ihre Rechte kämpfen. Ja, da hat doch keiner was dagegen. Ja, aber das wird jetzt halt von oben sozusagen in die Gesellschaft getragen, um die ganze Gesellschaft zu zersplittern.
Ja, das ist das Wichtige, die Agenda dahinter. Also die Gesellschaft soll gespalten werden und die Leute sollen gegeneinander aufgebracht werden. Und wie kann man das besser machen, indem man die Interessen von Randgruppen einfach nimmt und die der Gesamtheit aufs Auge drückt? Also ich meine, jeder normal, anständig, vernünftig denkende Mensch hat nichts gegen Transgender-Menschen. Der hat auch nichts gegen Transen, die können machen, was sie wollen. Aber die können ihr eigenes Leben führen. Das muss jetzt mein Leben nicht betreffen. Also ich muss mich da nicht unterordnen und sagen, also ich muss jetzt unbedingt also in meinem Haushalt mit einer Transe zusammenleben oder ich muss unbedingt akzeptieren, dass in meinem Betrieb jetzt nicht nur zwei Toiletten für Männer und Frauen sind, sondern auch für drittes, viertes und fünftes Geschlecht Toiletten eingerichtet werden. Also auf diese Art und Weise wird in den Leuten natürlich eine unglaubliche Wut erzeugt und diese Wut führt zu der Bespaltung der Gesellschaft. Und diese Wut wird im Bereich des Genderns erzeugt, die wird im Bereich des Klimas erzeugt, weil die gesamten Maßnahmen, die im Moment auch von Herrn Habeck und Co. Durchgezogen werden, die tragen kein bisschen zur Verbesserung der ökologischen Situation der Welt bei. Also man muss mal ganz klar sagen, also wir werden ja im Moment eingeteilt in Klimaleugner und Klimabefürworter. Das alleine ist schon völliger Quatsch. Also Klima hat sich immer geändert und die Welt befindet sich im Moment in einem ökologisch grauenvollen Zustand. Die Weltmeere sind wirklich verseucht, die Luft ist verseucht und man müsste wirklich unbedingt etwas dagegen unternehmen, man müsste etwas gegen das Artensterben unternehmen. Aber das, was uns als wirksame Maßnahmen dagegen verkauft wird, hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das dient nur dazu, dass einige Leute im Hintergrund sich auf absolut schamlose Weise bereichern können. Also die ganze CO2-Agenda ist totaler Quatsch von vorne bis hinten und hat nichts damit zu tun, dass die Luft in der Welt sich irgendwann mal verbessern wird.
Genau. Und da fällt mir sofort Fracking-Gas ein. Und da wird also mit einem nuklearen Sprengsatz wird Nord Stream im Wissen der Bundesregierung, machen einfach mal so ein paar Behauptungen, die ich machen kann hier als, als Podcaster, sag ich mal, den musst du nicht machen, aber ich behaupte es einfach mal weggesprengt im vollen Wissen der Bundesregierung. Allein was da für einen CO2-Ausstoß gegeben hat, ja, unglaublich.
Ja, die Kriege. Die Kriege, also schlimmere Umweltverschmutzung kann es gar nicht geben als durch Kriege.
Ja, genau, das ist das nächste Beispiel. Die Kriege, das ist die größte Umweltverschmutzung. Also schon alleine vom CO2-Output, der natürlich letzten Endes eigentlich gut für die Natur ist. Aber das ist unglaublich. Und jetzt gibt es halt einfach den Deal dann einfach, okay, Fracking-Gas aus USA und so weiter, was unglaublich energieintensiv ist, das immer wieder umzuwandeln. Es ist unglaublich teuer. Und es wird die gesamte deutsche Wirtschaft, jetzt ist Porsche irgendwie verlässt gerade das Land, wird einfach wirklich komplett verkauft. Also Deutschland wird gerade...
Ja, genau. Also dahinter steckt natürlich auch die Strategie der USA. Also die USA stecken im Moment großen Schwierigkeiten und die versuchen diese Schwierigkeiten eben auf Europa abzuwälzen. Also die USA haben ja auch gesagt, sie wollten uns das ganze Fracking-Gas dann verkaufen. Und jetzt gerade, wo es langsam da aktuell wird, da sagt dann Joe Biden, also Fracking-Gas gibt es in der nächsten Zeit nicht mehr. Also auf diese Art und Weise wird Deutschland natürlich unglaublich unter Druck gesetzt. Und da ist es natürlich auch interessant, warum gerade so eine Figur wie Robert Habeck auf seinem Posten ist. Also man muss sagen, Robert Habeck ist der absolut ahnungsloseste, inkompetenteste Wirtschaftsminister, den wir jemals gehabt haben. Der versteht überhaupt nichts von Wirtschaft, nichts von Finanzen und deswegen ist er eben sehr leicht steuerbar. Also der ist praktisch darauf angewiesen, dass ihm seine Staatssekretärin bestimmte Reden schreibt, dass die bestimmte Entscheidung fällt und er ist nur dazu da, diese Entscheidung zu verkaufen. Und verkaufen tut er sie, ich glaube auch nicht, dass er zufällig gewählt wurde, verkaufen tut er sie auf eine Art und Weise, sodass ganz viele Leute in Deutschland glauben, also ist ja eigentlich ein netter Kerl. Ich meine, der wirkt so harmlos und der wirkt so, also ich weiß, dass viele Frauen immer Mitleid mit ihm haben, weil er eben überhaupt keine Ahnung hat und da irgendwie auf seinen Posten gehievt wurde und wahrscheinlich dann auch aus Mitleid ihn beim nächsten Mal wieder wählen werden. Aber das ist natürlich auch eine ganz gezielte Strategie im Hintergrund.
Ja, genau, das meinte ich eben so ein bisschen so. Aber er ist halt, er hat noch eine Menschlichkeit. Er ist aber so ein armer Trottel, sozusagen, den man da hingestellt hat.
Die Menschlichkeit, muss ich sagen, die würde ich ihm absprechen inzwischen, weil es kann nicht sein, dass er nicht weiß, was da passiert. Und ich würde jedem, der die Menschlichkeit absprechen, der für Waffenlieferungen in die Ukraine ist, der dafür ist, Israel zu unterstützen bei diesem Kindermord, bei diesem Massenmord in Gaza. Also solche Leute habe ich null Verständnis. Ich finde, der Mann gehört vor ein Gericht, der gehört abgeurteilt und der gehört also auf jeden Fall aus seinem Posten entfernt.
Ja, aus dieser Emotion kann ich auch sprechen, Ernst. Da bin ich dann auch bei dir, auch wenn ich jetzt versucht habe, ihn ein bisschen in Schutz zu nehmen. Das sehe ich genauso. Aber da kann man, also die Bank der Leute, die da vor Gericht gehören, die ist ja fast unendlich lang. Also weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und wer soll dieses Gericht darstellen? Ne? Also wir haben ja jetzt auf den internationalen Gerichtshof, jetzt wird ja gerade Deutschland angeklagt. Auch wegen Beteiligung am Genozid in Gaza. Aber das hat alles keine Konsequenzen. Das ist ein Schauprozesse.
Ja.
Ja. Ja, lass uns noch ein paar andere Figuren rausgreifen. Elon Musk. So, ja. Ich habe tatsächlich vor vielen Jahren seine Biografie mal gelesen. Faszinierender Typ als Entrepreneurgeist. Ja, also jemand, der wirklich, manche Leute sagen, soll ich einen Kiosk aufmachen, das ist auch ein bisschen Risiko, da muss ich 5.000 Euro reinstecken. Und der gründet gleichzeitig, macht einfach mal ein Raumfahrtunternehmen auf. Also, weißt du, das ist schon faszinierend, wie jemand so einfach bis zum Horizont und darüber hinaus schauen kann. Das muss man ihm erstmal lassen. Ist über PayPal, über eigentlich einen relativ okayen Weg gegangen, hat dann einfach Glück gehabt und hat dann irgendwann PayPal irgendwie für über 1 Milliarde oder so verkaufen können. Und spielt aber so meines Gefühls nach auf zwei Seiten. Und da ist die Frage, ist das so, weil er so ist? Oder ist er ein Maulwurf oder hat er eine bestimmte Funktion? Also ist das ein Auftrag sozusagen, den er dort erfüllt?
Also für mich ist Elon Musk eine der schlimmsten und verlogensten Figuren unserer Zeit überhaupt, weil er seinen Erfolg am Anfang schon relativ früh nur dadurch gehabt hat, dass er seine Seele verkauft hat an den amerikanischen Staat. Also er ist der mit amerikanischen Staatsgeldern am meisten geförderte Unternehmer von Anfang an gewesen, hat mit den Geheimdiensten immer zusammengearbeitet und wir wissen ja jetzt auch, welche Rolle er zum Beispiel in der Ukraine gespielt hat, dass er da mit Starlink, also die Satellitenbilder geliefert hat der ukrainischen Armee. Wir wissen, dass er im letzten Jahr einen Brief unterschrieben hat, einen Brandbrief zusammen mit Steve Wozniak, dem Apple-Gründer und zusammen mit Yuval Noah Harari, also dem größten KI-Experten und WEF-Mann und da ein halbjähriges Moratorium für die künstliche Intelligenz gefordert hat. Nur sein eigenes Unternehmen Neuralink hat er direkt weiterarbeiten lassen. Vor 2 Wochen hat er bekannt gegeben, dass er den ersten Menschen da verchippt hat, sodass er per Gedankensteuerung da die Google-Maschine da in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Also Elon Musk ist für mich das so ziemlich der Gipfel der Verlogenheit. Der ist einer der wirklichen Top-Leute in diesem digital-finanziellen Komplex, zusammen mit Bill Gates, der genauso verlogen ist wie er, und zusammen mit Larry Fink. Also das sind 3 Leute, denen würde ich also jede ethische und jede moralische Qualität voll und ganz absprechen.
Aber Larry Fink und Bill Gates, Bill Gates tut ja auch so, als wenn er irgendwie Philanthrop wäre, so wird er immer dargestellt. Das wird als auch so eine Andichtung, oder? Das wird einfach so.
Natürlich. Also erstmal muss man sagen, Bill Gates hat sein Geld auf sehr unredliche Art und Weise gemacht. Er hat damals das Patent für MS-DOS einem anderen Unternehmer abgeluchst, ist als sein eigenes ausgegeben und dann an IBM verkauft. Hat den anderen auch nie richtig entschädigt. Also da sieht man, wie kleinlich der Mann auch ist. Hat damit aber Milliarden gemacht, später mit Windows das Gleiche gemacht. Also der gilt unter amerikanischen Unternehmern als der ganz große Dieb von Ideen von anderen. Und der ist dann irgendwann in das Visier der Justiz gekommen in den 90er Jahren, hat große Probleme gehabt. Sein Ruf war damals total ruiniert und deswegen hat er diese Bill und Melinda Gates Stiftung aufgemacht, die er am Anfang auch von seinem Vater übernommen hat und der William Gates Stiftung hat, keinen Erfolg hatte, aber in dem Moment einen großen Erfolg hatte, als die Bill und Melinda Gates Stiftung genannt wurde und seine Frau dann plötzlich als liebende Mutter immer aufgetreten ist und gesagt hat, ja, wir wollen ja die ganzen vielen verhungernden und kranken Menschen da, jungen Menschen in Afrika retten. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, was diese Bill und Melinda Gates Stiftung gemacht hat, die wird geführt wie ein Großunternehmen, die macht Profite in den schlimmsten Bereichen. Die ist in der Rüstungsindustrie investiert, die ist in der Pharmaindustrie investiert. Also Bill Gates ist wirklich eine der schlimmsten Figuren, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat.
Ja, aber das haben wir, glaube ich, mittlerweile verstanden oder haben viele verstanden. Ich glaube, diese Maskerade ist doch mehr oder weniger gefallen, obwohl ehrlich gesagt im normalen Volk oder im Mainstream kann ich es dann auch nicht bezeugen, da kenne ich einfach zu wenig Menschen. Aber ich glaube, so Bill Gates ist so ein bisschen so verschrien, aber Musk ist halt ein cooler Typ. Ne? Der baut coole Autos von mir aus und deswegen gilt er so.
Autos, da würde ich widersprechen. Also die Tesla-Wagen sind für mich Datensammelmaschinen auf 4 Rädern. Also es gibt keine Automarke, die so viel Daten über die Fahrer und die Beifahrer und das Umfeld des Autos sammelt, wie das Unternehmen. Und dass Elon Musk heute X betreibt, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da wird auch zensiert und da wird die Zensur demnächst also gewaltig angezogen werden. Wir wissen ja auch, wer X jetzt leitet. Das ist eine Frau mit einem, ich weiß den Namen im Moment nicht, mit italienisch klingendem Namen. Das ist eine Frau aus dem Umkreis des WEF, ich glaube sogar ein Young Global Leader, eines der vergangenen Jahrgänge. Also der betreibt wirklich ein unglaubliches doppeltes Spiel. und legt die Leute rein, da wo er, die Leute nur reinlegen kann. Ich meine, was will man von einem Menschen erwarten, der seinem Kind, seinem fünften oder sechsten Kind einen Namen gibt, der aus Buchstaben und Zahlen besteht? So zynisch muss man erstmal denken.
Ja, stimmt. Ja, ich würde noch gerne einen ansprechen, dann kannst du dir selber noch jemanden aussuchen. Tucker Carlson.
Tucker Carlson
so, gehört auch. Mainstream-Journalist, wurde dann sozusagen, weil er sich zu kritisch geäußert hat, dort geschasst, hat jetzt sein eigenes Ding aufgemacht, war natürlich bekannt und hat jetzt natürlich eine unglaubliche Reichweite. Er hat jetzt das Interview gemacht mit Putin. Ich fand es ehrlich gesagt nicht besonders gut. Also ihn fand ich nicht besonders gut, Tucker Carlson. Putin hat sich auch quasi dann hinterher darüber geäußert, dass er enttäuscht war. Das waren keine vernünftigen Fragen. Also man hätte ihn bitte besser provozieren können. Dann hätte er auch ordentlich mal loslegen können. Aber so war so eine seichte Nummer. Nichtsdestotrotz, was man ihm anrechnen kann bei diesem Interview, das will ich kurz gesagt haben, dass wir ja ansonsten nur die Stimme der Propaganda kennen. Und wenn Putin interviewt wird, er gibt ja, also er ist ja interviewwillig und tritt ja oft vor die Kamera, dann teilweise 4 Stunden auch, Jahresreport und so weiter in Russland, das muss man sich mal vorstellen. Und lässt sich von Journalisten befragen, hat der Westen jetzt zum ersten Mal die Originalstimme ungekürzt gehört. Das hat es bisher nicht gegeben, weil ansonsten wird es nur zerschnibbelt ohne Ende. Das könnten wir jetzt mit diesem Gespräch genauso machen. Dann kommt am Ende dabei heraus, dass wir beide Nazis sind. Ja? Das kann man alles framen, das kann man zurechtschneiden. Und so ist es ja im Mainstream. Das haben ja viele Leute auch im Alternativsektor, wenn die mal interviewt werden, erfahren, dass sie irgendwo geladen werden. Und am Ende werden sie sozusagen wirklich vor den Pranger gestellt. Ja. Man tut so, als wäre man interessiert an ihnen und man wird am Ende an den Pranger gestellt. Also das muss ich diesem Interview erstmal, das finde ich das Schöne daran, dass der Westen erstmal etwas gehört hat, mal im Originaltext und auch mal vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, ja, was ist denn das für ein Typ so? Ist der denn wirklich dieser böse, kalte, unberechenbare Mensch oder was steckt da wirklich hinter? Aber jetzt Tucker Carlson. Also wir forschen jetzt gerade danach, kontrollierte Opposition. Ist das jetzt jemand, der den alternativen Sektor einfangen soll? Weil es gibt ja immer natürlich ein revolutionäres Potenzial. Vielleicht muss man das auch mal erklären, oder vielleicht kannst du das mal erklären. Es gibt ja immer Menschen, die aufwachen oder Dinge verstehen und die könnten sich ja radikalisieren. Ne? Jetzt muss man die ja irgendwie einfangen. Also wenn man schlau ist, dann hat man die auch unter Kontrolle. Wie funktioniert sowas und was für eine Rolle könnte Tucker Carlson da spielen?
Ja, Tucker Carlson ist praktisch so der mediale Arm der ganzen Trump-Bewegung. Also Tucker Carlson und Trump sind ja ganz eng miteinander und das weiß auch jeder in den USA. Tucker Carlson war ja lange bei Fox News, interessanterweise war er vorher auch bei MSNBC. Und interessanterweise hat ja Putin in dem Interview enthüllt, dass Tucker Carlson sich irgendwann mal beim CIA beworben hat. Das hat Putin da in so einem Nebensatz so mit so einem leichten Grinsen davon sich gegeben, um den Leuten da mal so ein bisschen Futter zu geben, nicht? Aber ich muss sagen, also das Ganze ist für mich auch ein absolut inszeniertes Theater gewesen, weil Putin ist ja auch ein Teil dieses ganzen Spiels. Also Putin war ja nicht nur Young Global Leader des WEF und war lange damit mit Klaus Schwab immer unterwegs. Aber Putin verfolgt ja genau die gleiche Agenda, die im Westen verfolgt wird. Also in Russland wird jetzt auch der digitale Rubel eingeführt. Da übernehmen auch die großen IT-Konzerne, da übernimmt die künstliche Intelligenz. Putin setzt auch auf immer neue Waffensysteme und Putin geht auf jede Provokation des Westens immer wunderbar ein, weil er auf diese Art und Weise auch seine eigene Macht im eigenen Land stärkt, weil es gibt für jeden Machthaber in schwierigen Zeiten nichts Besseres als einen äußeren Feind. Also interessanterweise wird uns ja hier zum Beispiel die Einführung des neuen Geldes verkauft als ein Kampf gegen die Geldwäsche und gegen Schwarzgeld und so weiter. Und Putin verkauft seinen Leuten das Ganze als ein Kampf gegen amerikanische Sanktionen. Also die Vorwände sind unterschiedlich, aber die Agenda selber im Hintergrund, die ist genau die gleiche. Und wir alle sollen darüber hinweggetäuscht werden. Und da war dieses Tucker Carlson Interview natürlich auch ein ganz interessanter Teil. Was ich besonders interessant fand, dass am gleichen Tag, an dem dieses Interview war und fast alle Leute nur auf dieses Interview geschaut haben, hier in Deutschland die Bundeszentrale für Information und Technologie ein Papier herausgegeben hat über die Einführung des digitalen Zentralbankwährung in Deutschland. und zwar ein Papier in englischer Sprache. Also das wurde ganz schnell mal rausgebracht und das ist jetzt irgendwo im Internet auch nachzulesen. Da kann man sich genau informieren darüber, dass uns programmierbares Geld erwartet. Aber das alles ist überspielt worden dadurch, dass alle Leute eben auf Tucker Carlson gehört haben. Und ich weiß jetzt nicht, was in Amerika an dem Tag gewesen ist, aber meistens nutzen die Mächtigen so etwas, um hintenrum irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, die den Leuten sonst nicht gefallen würden.
Aber andererseits, es gab ja jetzt zwei Events, Bauernproteste und darauf folgend kam dann diese Wannsee-Konferenz 2.0, diese angeblich auch eine komplette Inszenierung, völliger Quatsch, wird es auch gegen geklagt und so weiter, Verleumdung. Aber also es gibt quasi eine so eine Art Anfang einer revolutionären Bewegung und jetzt wird daraus kommt was Neues. So, ne? Jetzt werden die Massen von neuen Karren gespannt und das, ehrlich gesagt, das macht mich auch sehr, sehr pessimistisch, was unsere Zukunft angeht, weil man sieht, das ist egal, immer noch, jetzt ist es möglich, mit einem Fingerschnipp und einer kleinen Medienkampagne sofort das Volk am Nasenring durch die Manege zu ziehen, muss man sagen.
Ja.
Und jetzt aber die Frage, siehst du das nicht zu kritisch oder kann nicht doch ein bisschen was dabei sein, wenn jetzt das Tucker Carlson-Interview ausgestrahlt wird und eine Woche später Nawalny angeblich umgebracht wurde, weil man jetzt ist ja schon rausgekommen, er ist an einem Blutgerinnsel gestorben. Ja, und haben auch Geheimdienstleute aus der Ukraine sogar bestätigt. Ja. Das heißt, war das nicht dann doch zu gefährlich und man musste das jetzt ablenken? War das nicht doch ein bisschen dann quasi zu viel und jetzt braucht man quasi eine propagandistische Gegenaktion? Also spricht das nicht dafür, dass dass es doch authentischer ist, als du es jetzt dargestellt hast?
Ah, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, dass da also der alte Roosevelt, der ehemalige Präsident der USA, recht hatte, der mal gesagt hat, also in der Politik passiert nichts zufällig, das ist alles inszeniert, das ist lange vorbereitet. Ich meine, das sind riesige Machtapparate, die stützen sich auf riesige Geheimdienststrukturen und da wird also jedes Bild, was wir sehen von diesen Leuten, ist vorher 10-mal gefiltert. Jeder Satz, den wir von denen hören, ist 10-mal gefiltert. Und wir sehen ja jetzt auch eine ganz interessante Wendung im amerikanischen Wahlkampf. Also ich bin ja überzeugt davon, dass der nächste amerikanische Präsident weder Biden noch Trump heißen wird. Ich glaube, dass da gerade was im Gange ist. Und ich glaube, dass dieses Tucker Carlson ins Interview auch eine der großen Ablenkungen gewesen sein muss im Zuge der Umstrukturierung der USA. Also ich bin ziemlich fest überzeugt, dass demnächst in den USA eine schwarze Präsidentin haben, und zwar Michelle Obama. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Deswegen, weil die USA stehen vor ganz, ganz schwierigen Zeiten und da muss man jemanden an der Spitze der Politik haben, der möglichst unangreifbar ist. Und wer dann Michelle Obama kritisiert, der wird als erstes als frauenfeindlich dann deklariert werden, der wird als zweites als Rassist deklariert werden. Und man muss sagen, im Hintergrund gibt es da einige Verbindungen, die ganz interessant sind. Zwischen Biden und Trump steht es ungefähr 50-50 im Moment. Aber es gibt einen dritten Kandidaten und zwar ist das Bobby Kennedy Jr., der als Independent aufgetaucht ist und überraschenderweise sehr viel Stimmen hier bekommen hat, der ja in der ganzen Gesundheitskrise sich als großer Gegner der Pharmaindustrie inszeniert hat, aber einer der glühendsten Anhänger der Klimawandelhysterie ist. Und was die meisten Leute nicht wissen, der war unter Obama vorgesehen als Umweltminister. Also es gibt eine direkte Beziehung zwischen dem und den Obamas. Und ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt in diesem Sommer irgendwann noch Biden entweder zurücktritt oder zum Rücktritt gezwungen wird, wegen seiner offensichtlich aufkommenden Demenz, und dass man dann Michelle Obama aus dem Hut zieht. Und die ist wesentlich besser geeignet als Donald Trump. Donald Trump ist nicht mehr besonders geeignet, weil die ganzen Anhänger von Donald Trump inzwischen anfangen, gegen dieses neue Geld, gegen das digitale Zentralbankgeld zu protestieren. Also dummerweise für Donald Trump hat Ronald DeSantis, also der Gouverneur von Florida, das mit zum Wahlkampfthema gemacht und das muss Donald Trump überhaupt nicht geschmeckt haben, weil er das bisher überhaupt nie erwähnt hat. Und wie gesagt, wenn es dann darum geht, dann ist er eigentlich der schlechtere Kandidat für den digitalfinanziellen Komplex. Und die werden meiner Meinung nach dann auf Michelle Obama setzen.
Ja, interessant. Das hatte ich noch nicht gesehen, aber es wird ja gemunkelt, dass die aktuelle Administration letzten Endes eigentlich von den Obamas, also von Obama geführt wird sozusagen. Da steckt noch.
Ja, interessant ist, dass sie eine der größten Geldgeberinnen von den Obama Foundations, also von den ganzen Obama-Stiftungen, ist die Witwe von Steve Jobs, also die Frau, also die ein riesen Aktienpaket noch von Apple hält, also auch einem der größten Digitalkonzerne der Erde, die auf ein Privatvermögen von, ich weiß nicht, 13, 14 Milliarden hat. Also das ist eine der Geldgeberinnen im Hintergrund. Und da kann man sehen, dass der Obama unglaublich gut vernetzt ist mit diesem ganzen IT-Komplex.
Ja. Wahnsinn. Fällt dir noch etwas ein, so ein U-Boot, so eine kontrollierte Opposition, die ich noch gar nicht jetzt am Schirm hatte oder die wir noch nicht angesprochen haben, die aber sehr wichtig zu nennen wäre?
Ich muss sagen, auf eine bin ich ja selber reingefallen, muss ich ja sagen, in den letzten 2 Jahren. Ich habe mich ja mal bereit erklärt, für die Basispartei da aufzutreten. Und ich muss sagen, da bin ich genauso reingefallen. Und das war auch kontrollierte Opposition. Wir wissen ja, dass eine der führenden Personen, die jetzt im Moment vor Gericht steht, und das wahrscheinlich nicht ganz umsonst, weil da wurde unglaublich Schindluder mit Spendengeldern getrieben. Also da wurde auch politisch nie gearbeitet. Also ich habe im Nachhinein dann erfahren, also alles, was mit mir gemacht wurde, ich wurde eigentlich kaltgestellt und von denen nur benutzt. Also ich bin ja Gott sei Dank auch dann ziemlich schnell ausgetreten aus der ganzen Sache. Aber man muss da wirklich, man muss beide Augen offen haben und beide Ohren offen haben und sehr, sehr vorsichtig sein, weil diese kontrollierte Opposition, die existiert überall.
Ich habe mal Clemens Kubi interviewt und der war ganz am Anfang bei der Gründung der Grünen mit dabei und wohnte mit Joschka Fischer zusammen und der hat so ein bisschen auch so die Story erzählt. Und was er auch sagte, ist, dass jede politische Organisation sehr, sehr schnell, sobald sie auch nur annähernd an Relevanz gewinnt, unterwandert wird. Sei es von Geheimdiensten oder halt entsprechend von einfach, ja, U-Booten sozusagen, die wiederum das Ziel haben, erstmal diese neue Organisation schon mal mindestens mal in 2 Teile zu spalten. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja gerade, vielleicht noch zum Abschluss, die Werteunion. Auch nochmal ein spannendes Ding, die dann aber auch gleich wieder jetzt schon wieder gespalten wurde. Dazu noch ein paar Worte.
Ja, dass die Werteunion auseinandergefallen ist, ist kein Wunder. Also das war von Anfang an so ein politischer Verein, der sich nur um die Pfründe gestritten hat, die da vielleicht möglich gewesen wären, wenn sie ins Parlament gekommen wären. Die haben sich ja interessanterweise nie übers Programm unterhalten. Die haben nie gesagt, also wir haben dieses oder jenes Programm, wir stellen diese oder jene Forderungen, sondern haben am Anfang nur gestritten, werden wir dann später mit der AfD gemeinsame Sachen machen oder werden wir mit der CDU gemeinsame Sachen machen. Also da sieht man, also das war von Anfang an völlig opportunistisch, das ganze Ding. Und deswegen, also ich bin da ganz sicher, dass das auch nur dazu gedient hat, entweder vielleicht der CDU ein paar Stimmen abzunehmen oder auch der AfD vielleicht ein paar Stimmen zuzuführen. Also ich weiß nicht, was dahinter stand, aber das war also politisch gesehen auf jeden Fall von hinten gesteuerte Sache.
Ja, und auch die Protagonisten, die vorne herangestellt werden, die sind ja auch nicht ganz ohne. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie aus dem Wald gerade herausgestiegener Freiheitskämpfer, sondern da ist ja auch eine gewisse Geschichte dahinter. Gut. Ja, genau. Wollen wir den Sack mal zumachen? Man muss wachsam bleiben. Okay. Ich glaube, das soll für mich die Botschaft sein, einfach von unserem Gespräch hier. Man muss wachsam sein. Und Dinge, die den Anschein haben, dass sie alternativ sind, dass sie gegen das System sind, dass sie vielleicht was Neues bringen können, sich wenigstens genau anschauen. Wo kommt jemand her? Von wem wird er bezahlt? Von wegen, ja. Was steckt da wirklich für eine Agenda dahinter? Man kann sich natürlich nie ganz sicher sein. Du sagst, Putin war zum Beispiel beim WEF. Ja, aber er könnte ja auch ausgeschert sein. Weil, ne? Da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, ja, okay, vielleicht digitales Zentralbankgeld, ja, aber auch als Alternative, das wird es geben und so weiter. Doch eine Frage noch zum Schluss. Die ultimative Verschwörungstheorie wäre ja, dass am Ende alle zusammenspielen. Egal ob Israel, von mir aus sogar selbst Palästina, ja, kann man sich ja gar nicht vorstellen, Russland, China, die USA, alles, dass es am Ende sozusagen ein einziger großer Plan ist sozusagen und für uns ein Theater aufgebahrt wird. Das ist, finde ich, relativ hart bei den kriegerischen Zuständen, die wir gerade haben, relativ hart, so etwas zu schlucken. Aber glaubst du, es geht in so eine Richtung oder ist das too much?
Es ist hart, aber leider ist das die Wahrheit. Also leider ist es so, das muss man wirklich sagen. Also du hast jetzt erwähnt, einmal Russland, also da muss man nur gucken, die ganzen Verbindungen im Hintergrund. Also der wichtigste Mann im Bankensystem in Russland ist gleichzeitig im Vorstand vom WEF über lange Zeit gewesen. Das war Hermann Graef, der war wichtiger als Wladimir Putin. Dann muss man sagen, die palästinensische Autonomiebehörde wird von einem Mahmoud Abbas geführt. Mahmoud Abbas ist einer der Contributors des WEF. Also da die Leute werden belogen auf eine unglaubliche Art und Weise. Dann muss man sagen, China stellt im World Economic Forum das zweitgrößte Kontingent an Young Global Leaders nach den USA. Die Entwicklung des E-Yuan in China wird vor allem vorangetrieben von Leuten, die in den USA studiert haben. Einige der Firmen, die das machen, Blockchain-Firmen, haben ihren Sitz in New York. Da gibt es im Hintergrund so unglaublich viele Verbindungen. Also all das, was uns auf politischer Ebene vorgespielt wird, ist nichts anderes als ein riesiges inszeniertes Theater. Und leider ist es so, dass die meisten Leute da Schwierigkeiten haben zu glauben, dass man auf so unglaublich perfide Weise belogen wird. Aber wir haben ja in der letzten Zeit gesehen, wie viele Verschwörungstheorien da tatsächlich an die Oberfläche gekommen sind. Und man muss sagen, also wir leben eigentlich in einer Zeit einer riesigen Verschwörung, nämlich einer ganz gewaltigen Verschwörung, die im letzten Jahrhundert angefangen hat, nämlich erst des großen Geldes und heute der großen Geld- und der großen Datenbesitzer gegen den Rest der Menschheit. Ja.
Aber was für ein Plan steht denn dahinter? Also ist es diese eine Organisation? Ist es eine KI? Ich meine, jetzt können wir das Gespräch ja noch 90 Minuten weiterführen, wenn wir jetzt hier einsteigen. Ja, aber trotzdem will ich es auch nicht beenden, weil das ist ja die große Frage. Was steht wirklich dahinter? Also wenn es stimmt, was du sagst, dass die alle zusammenarbeiten, das ist ja schon, also da läuft mir schon jetzt auch ein gewisser Schauer sozusagen den Rücken runter, weil das heißt ja, dass wir in einer einzigen Psy-Op leben. Psychologische Operation.
Das ist einfach inzwischen so, weil die öffentliche Meinung weltweit so in die eine oder andere Richtung gesteuert werden kann. Das war im letzten Jahrhundert, also am Ende des letzten Jahrhunderts nicht anders. Also ein gutes Beispiel dafür ist, als Jelzin damals in Russland an die Macht gekommen ist, da hat er ganz schnell bei der Bevölkerung verspielt, weil offen klar war, der Mann ist tatsächlich nicht der Vertreter der Interessen der einfachen Bevölkerung. Damals haben sich ein paar Oligarchen zusammengesetzt, auch wieder am WEF, und haben gesagt, das ist aber unser Mann. Und die haben dann aufgrund der Tatsache, dass einer der Oligarchen sämtliche Medien in Russland beherrscht hat, haben die den Wahlkampf dann so beeinflusst, dass er Jelzin wieder gewählt wurde. Also da zählt nicht die Meinung des Volkes, sondern nur die von den oberen 3.000 da gesteuerte Meinung des Volkes, und die lässt sich einfach so steuern. Das ist einfach das große Problem in unserer Zeit. Also diese ganz große Verschwörung, die hat im letzten Jahrhundert angefangen, und zwar durch die Konzentration von Macht. Es ist ja immer mehr Macht in immer weniger Händen gelandet. Und jetzt im Moment erleben wir eine Zeit, in der die Macht in der Welt in der Hand von vielleicht 30 Leuten ist. Also sind vielleicht 30 Leute in der Welt, die das ganze Geschehen steuern, die untereinander sich gegenseitig anrufen können und sagen können, pass mal auf, die Wahl muss so ausfallen oder das Land müssen wir mal unter Druck setzen. So wie zum Beispiel Griechenland, als Syriza an die Macht kam, wurde das ganz kurz mal 14 Tage von allen Finanzflüssen abgeschnitten. Und daraufhin ist die Syriza total umgefallen, hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie machen sollte oder wollte. Also da haben ganz wenige Leute die Macht. Und darin liegt auch meine große Hoffnung, weil in der Vergangenheit es immer so gewesen ist, wenn sich zu viel Macht in zu wenigen Händen angesammelt hat, dann ist diese Macht auch irgendwann zerfallen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir möglicherweise vor so einem historischen Moment stehen, weil es einfach zu wenige Leute sind, die zu viel beherrschen. Und das kann also auf Dauer nicht gut gehen.
Sitzen die 30 da so am Tisch und machen so eine Art Gesellschaftsspiel? Ist das so ein Brettspiel und die schieben die Figuren hin und her?
Das haben die gar nicht nötig, weil die haben untereinander ihre Telefonnummern, ihre Handynummern und so weiter, und die haben auch viele Leute, die um sie rum, also diese ganzen Hofschranzen da im digital-finanziellen Bereich, die also ihrem Herrn da sehr willig dienen. Und da sehen wir jetzt bei uns auch, wie die Grünen sich da unterworfen haben und so. Da muss man dann nur den paar Brotkrumen hinwerfen. Die Krumen hier in Deutschland sind wahrscheinlich so, dass es wirklich sehr angenehm ist, hier im Parlament zu sitzen, 10.000 oder 11.000 im Monat zu kassieren, ein großes Bürogestell zu bekommen, erster Klasse reisen zu dürfen und so weiter. Da kann man die Leute natürlich bestechen nach Herzenslust. Und so kriegt man dann so eine größere Gruppe von Leuten, die einen stützt. Da kann man dann selber ganz ruhig im Hintergrund bleiben, irgendwo in der Hängematte liegen, sein Handy ab und zu mal zücken und dann einfach mal hier oder da die richtige Anweisung geben.
Aber für so wenig Geld verkaufe ich doch nicht meine Seele.
Da würde ich sagen, also da sind nach unten kaum Grenzen gesetzt. Also ich habe da in meinem Leben, ich bin ja inzwischen 73 Jahre, schon erlebt, dass Leute ihre Seele für viel weniger verkauft haben.
Ja, meine Aussage ging in diese Richtung auch. Es wird ja vermutet, wenn ich mal an Epstein Island und so weiter denke, dass halt Politiker durch die Bank erpresst werden. Ja, also, Merkel beispielsweise, sämtliche Stasi-Akten über eine Merkel sind bei der CIA verschwunden sozusagen. Das heißt, ich habe hier einfach Dinge, und das gibt es vielleicht, wird auch produziert, ne, für verschiedene Köpfe, sodass die immer quasi, dass ich immer den Elektroschocker sozusagen am Hals habe oder das Messer am Hals habe von dieser Person und damit jemand auch der vielleicht noch eine Seele hat, in eine Richtung treiben kann, die er sonst nicht gehen würde. Ne? Ich weiß nicht, dass das war, glaube ich, früher nicht so. Es gab natürlich schon Transatlantiker und so weiter, aber dann haben Politiker auch sowas wie von mir aus ein Helmut Schmidt und so, der ein ganz strammer Transatlantiker war, dann da war plötzlich doch ein Pipeline-Deal mit Russland abgeschlossen und solche Sachen, was Deutschland über Jahrzehnte günstig den wirtschaftlichen Erfolg sozusagen beschert hat durch die niedrigen Gaspreise. Ich will damit sagen, dass es doch immer noch so eine Art Rückgrat vielleicht gab, was aber heutzutage nicht mehr da ist. Und ich weiß nicht, ob sich die Menschen verändert haben oder ob es daran liegt, dass man herausgefunden hat, wie kann man wirklich das verhindern, dass Leute, wenn man die schon in eine Position gesetzt hat, dass die plötzlich ausscheren.
Ja, aber die Erpressungsmöglichkeiten sind heute viel größer. Also wir haben ja in Deutschland auch damals zur Zeit der Maueröffnung die große Enthüllung erlebt, dass die ganzen sehr viele westdeutsche Politiker da im Hotel Neptun in Warnemünde da gefilmt wurden, wo sie da mit irgendwelchen Prostituierten ins Bett gegangen sind und da daraufhin dann erpresst wurden. Und ich denke, heute ist das einfach alles viel raffinierter. Da kann man also unglaublich perfide vorgehen, weil ich meine, jeder kann nachverfolgen, wer irgendwo mal im Internet gewesen ist und wer da irgendwelche Seiten mal aufgeschlagen hat. Und auf die Art und Weise alleine kann man viele Leute erpressen. Und dann gibt es auch andere Dinge. Also ich bin zum Beispiel sicher, dass unser Bundeskanzler erpressbar ist. Deswegen, weil er sich ja in der ganzen Cum-Ex-Affäre da so unglaublich illegal verhalten hat. Und ich bin ganz sicher, da gibt es ein paar Telefonmitschnitte, die man irgendwo im Hintergrund da gestapelt hat. Und auf diese Art und Weise kann man dann Herrn Scholz mal anrufen und sagen, pass mal auf, nimm mal die Entscheidung zurück oder mach mal das. Sonst veröffentlichen wir das Ding und geben das an die Bild-Zeitung weiter. Also aufgrund dieser ganzen Kontrolle und Überwachung und Manipulation durch die sozialen Medien und die ganze KI heutzutage sind die Erpressungsmöglichkeiten fast unbegrenzt.
Ja, also Leute, bleibt wachsam. Ja. Der Feind ist nicht klar, steckt überall. Hegt nicht so viel Hoffnung in solche Figuren, die auch teilweise einfach aufgebaut werden. Ja, nicht einfach per se sich emotional mitreißen lassen von etwas, was einen guten Anschein hat, sondern da wirklich dahinter schauen. Und letzten Endes kann man eigentlich, was in den Medien passiert, nichts mehr trauen. Ja. Meiner Meinung nach in den Mainstream-Medien sowieso nicht, im alternativen Sektor schon eher, aber auch da muss man halt einfach wachsam sein und auch da werden Personen gekapert oder auch lanciert. Ne? Einfach wachsam sein und mit Bewusstsein heutzutage in dieser Welt gehen. Eine andere Chance haben wir, glaube ich, nicht. Wo es hinführt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was der große Plan dahinter ist, weiß ich auch nicht. Da gibt es verschiedene Hypothesen natürlich nochmal. Kann man in alle möglichen Ebenen reinsteigen, was für ein Plan noch dahinter steht. Vielleicht ist es ja so am Ende ein guter Plan, ne? Oder ist es schon eine KI, die es steuert? Das sind so große Fragen, die wir jetzt aber heute nicht beantworten können. Mein lieber Ernst, mir sehr viel Freude gemacht. Ich verlinke natürlich unter dem Video und in den Shownotes deine Bücher, deine Webseite, deinen YouTube-Kanal. Vielen Dank für deine Arbeit und schön, dass du heute da warst.
Ja, danke für die Einladung nochmal. Ciao.
Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative zeolitbasierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen. Das Montmorillonit legt zusätzlich einen Schutzfilm um deine Darmschleimhaut und wirkt dadurch beruhigend und schützend. Dadurch kann sich der Darm beruhigen, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen zur Ruhe. Wenn du nur eine Sache für deine Entgiftung und deinen Darm tun möchtest, dann ist es sicherlich Zeobend mit Bio360. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in meinen Empfehlungen unter Entgiftung. Mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst du einen Rabatt und wenn du dir einen Vorrat für 7 Monate anlegst, bekommst du auch die Versandkosten geschenkt. Das Zeolit ist übrigens praktisch unendlich haltbar.
Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie,
und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in dein